Wenn man sich so mit schützen kann mit einer Impfung, dann hat mich das schon überzeugt, dass ich mich dann impfen lasse. Es ist schon auch ein Privileg, dann, dass man geimpft werden kann.
Ich bin jetzt wirklich eigentlich auch froh. Ich bin wirklich froh, geimpft zu sein.
Ich habe mich richtig gefreut und man fühlt sich sicherer den anderen Menschen gegenüber.
Es ist doch zu wichtig, dass man das macht.
Und wir sind erleichtert.
Es gibt mir insofern die Freiheit, dass ich mir denke, ich kann jetzt, wenn ich mal möchte, irgendwo hingehen. Und die Freiheit haben wir jetzt.
Also man kann sich immer noch nicht entspannen, weil alle anderen nicht geimpft sind oder die meisten anderen. Und deswegen ändert sich noch nicht so viel. Ich hätte auch nicht gedacht, als ich dann geimpft wurde, dass es so ein Privileg sein würde. Ich hatte eigentlich vor, dass meinen Freunden alle zu sagen, dass sie sich bitte impfen sollen. Und jetzt ist es ja andersrum, dass sich die meisten impfen lassen wollen, aber jetzt kein Impfstoff für sie da ist.
Corona-Impfung in Deutschland. Langsam, umständlich, bürokratisch. Eine Sendung von Jan Turczynski.
Freitag, 19. März. Ein eisiger Wintertag in München. Birgit ist mit der U-Bahn auf dem Weg zum Impfzentrum. Sie arbeitet in einem Münchner Krankenhaus mit hörgeschädigten Menschen. Ihre Patientinnen und Patienten sind darauf angewiesen, die Lippen ihres Gegenübers zu sehen. Maske tragen, das geht in ihrem Job also nicht. Deshalb ist der Schutz durch die Impfung wichtig. Birgit bekommt die zweite Dosis des mRNA-Impfstoffes von BioNTech/Pfizer. Davor hat sie ein bisschen Bammel.
Vor der zweiten Impfung bin ich etwas ehrfurchtsvoller, weil ich weiß, dass bei uns die Hälfte der Belegschaft einen Tag bis anderthalb Tage wirklich leichte bis stärkere Impfreaktionen hatte. Und zwar angefangen von Kopfschmerzen, allgemeines Unwohlsein, Müdigkeit und auch ein paar wenige mit extremen Lymphknotenschwellungen. Ich bin ganz froh, dass es ein Freitagstermin ist. Ich kann am Wochenende sozusagen dann loslassen und in der Arbeit muss ich deswegen jetzt nichts irgendwie umdisponieren.
Nur wenige Menschen warten vor dem Impfzentrum. Dafür, dass Deutschland mitten in der dritten Welle der Pandemie steckt, ist es erstaunlich ruhig. Das könnte daran liegen, dass nur wenige Tage zuvor, nämlich am 15. März, diese Nachricht das Land verunsicherte.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
In Deutschland gibt es vorerst keine weiteren Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca. Die Bundesregierung setzte die Vergabe am Nachmittag vorsorglich aus.
Wir sind zufällig genau an jenem 15. März im Impfzentrum von Altötting, als die Nachricht dort eintrifft und für Ratlosigkeit sorgt.
Ja, weil das gesperrt worden ist vor einer halben Stunde. Ja, müssen wir wieder nach Hause gehen. Gibt nichts. Kann man nichts machen. Müssen wir uns wieder frisch anmelden, haben sie gesagt.
Vielleicht ist es gut so. Vielleicht kriegt er einen anderen Impfstoff jetzt.
Können wir alle wieder heimgehen?
Ja, alle, die für AstraZeneca sind, leider bitte heimgehen.
Dieter Gillis, der Leiter des Altöttinger Impfzentrums, hat zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung, wie es weitergehen wird.
Und das ist irgendwas, was natürlich sicherlich auch nicht ganz leicht zu vermitteln ist. Also da muss man sicherlich, wünschen sich natürlich eine Erklärung, warum jetzt es zu diesem Stopp gekommen ist. Aber den können wir natürlich nicht geben.
Die Erklärung liefert am Abend desselben Tages Klaus Cichutek. Der Biochemiker ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, der Behörde, die in Deutschland Impfstoffe zulässt und bei der alle Verdachtsmeldungen auf unerwünschte Nebenwirkungen gemeldet werden. Von dort kam auch die Empfehlung, die Impfung mit AstraZeneca auszusetzen wegen einer besonderen Form von seltenen Hirnvenenthrombosen. Klaus Cichutek verteidigt diese Empfehlung.
Wir haben hier eine besondere Entität herausgefunden, nämlich Sinusvenenthrombosen. Das ist eine schwere Erkrankung, die bei diesen 7 Fällen, bei 3 Fällen tödlich verlaufen ist. Und ich glaube, hier ist es gerechtfertigt, für einen Moment zu pausieren, um diesen Befund auch nochmal im europäischen Bereich zu diskutieren und mit den europäischen Daten abzugleichen.
Der Vektorimpfstoff von AstraZeneca ist seit Ende Januar in der EU zugelassen und wird seit Anfang Februar auch in Deutschland verimpft. Doch schon der Impfstart mit AstraZeneca verläuft holprig. Hierzulande bekommen ihn anfangs nur Menschen unter 65 Jahren. Die Ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut, STIKO, war zu dieser Empfehlung gekommen, weil es für ältere Menschen über 65 zu wenig Studiendaten gab, erklärt die Ärztin Marianne Röbel-Mathieu. Die Münchner Gynäkologin ist Mitglied der STIKO.
Die STIKO kann Empfehlungen immer nur auf der Basis vorliegender Daten aussprechen. Das heißt in keiner Weise, dass die Impfung als nicht sicher erachtet wird oder dass man gar eine konkrete Gefahr befürchtet. Es heißt nur, dass man dazu einfach keine Daten hat, auf deren Grundlage man das bewerten könnte.
Deshalb also zunächst die Empfehlung, nur jüngere Menschen unter 65 Jahren mit Vaxzevria, wie der Impfstoff inzwischen heißt, zu impfen. Als es dann mehr Daten für Ältere gibt, passt die STIKO ihre Empfehlung an. Am 4. März wird der Impfstoff für alle Altersgruppen empfohlen. Erleichterung in den Impfzentren, die jetzt auch beginnen, jüngere Lehrkräfte zu impfen. Doch da bahnt sich schon das nächste Problem an. Dem Paul-Ehrlich-Institut werden die ersten Verdachtsfälle von Gerinnungsauffälligkeiten gemeldet. Diese Verdachtsmeldungen werden untersucht und bewertet. Am 15. März dann die Mitteilung auf der Institutswebsite.
Die Daten werden von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA weiter analysiert und bewertet. Bis zum Abschluss der Bewertung durch die EMA werden die Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland ausgesetzt.
Zu diesem Zeitpunkt geht es in Deutschland um 7 solcher Sinusvenenthrombosen. Das sind Blutgerinnsel in Venen, die das Blut aus dem Gehirn ableiten. 3 dieser Fälle verliefen tödlich. Damals, also Mitte März, hatten landesweit 1,6 Millionen Menschen eine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen. Das sind etwa 4 Fälle der seltenen Thrombosen pro 1 Million Geimpfte innerhalb von 4 Wochen. Normalerweise gibt es Sinusvenenthrombosen 2 bis 5 Mal auf 1 Million Menschen, allerdings pro Jahr. Die Forschenden waren also alarmiert, weil dieses Phänomen innerhalb kurzer Zeit häufiger zu sehen war. Da es sich um eine sehr seltene Nebenwirkung handelt, war sie in früheren Studien nicht aufgefallen. Erst jetzt, wo weltweit Millionen Menschen geimpft werden, fällt die Häufung auf und die Impfempfehlungen werden angepasst, erklärt Frauenärztin Marianne Röbel-Mathieu von der STIKO.
Jetzt war es ja so, dass von Anfang an klar war, dass die Evidenz am Anfang begrenzt war, die Datenlage, und dass sie aber sehr schnell wachsen würde. Also es war von Anfang an so angelegt, dass immer wieder Aktualisierungen stattfinden müssen, eben in Abhängigkeit von den Entwicklungen. Wie sich dann wirklich, wenn viele, viele Millionen Menschen geimpft werden, wie dann die Impfung auch funktioniert, ob dann irgendwelche Risikosignale auftreten, die eben in Studien, die durchaus schon ziemlich umfangreich waren, mit zigtausenden von Personen, dann doch nicht ermittelt werden können, weil diese Signale vielleicht noch seltener sind als 1 von 10.000, ja. Und genau so etwas ist halt mit diesen Sinusvenenthrombosen passiert.
Keine Frage. Sinusvenenthrombosen sind eine schwere Erkrankung, oft lebensbedrohlich. Aber so selten, dass die Meinungen darüber, ob es einen Impfstopp brauchte, auseinandergehen. Die Ärztin Hedwig Roggendorf leitet das Impfzentrum im Klinikum rechts der Isar, der Technischen Universität in München. Aus ihrer Sicht war der komplette Stopp des Impfstoffs nicht gerechtfertigt.
Der Schaden ist natürlich immens. Es wurden sogar Impfstoffe vernichtet, die eben schon praktisch so vorbereitet waren für ein Impfzentrum, was natürlich wirklich verantwortungslos ist aus meiner Sicht. Klar, es muss natürlich untersucht werden, gar keine Frage, aber man hätte dann vielleicht auch sagen können, also gerade in dieser Altersgruppe, wo das eben aufgetreten ist, setzen wir das jetzt mal vorübergehend aus und schützen aber natürlich alle anderen, die nachweislich deutlich mehr profitieren, als das Risiko ist, dass sie an einem thromboembolischen Ereignis irgendwie versterben.
Diese gemeldeten seltenen Thrombosen treffen bisher vor allem Frauen und Menschen unter 60 Jahren. Und doch sind es so wenige Fälle, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA 3 Tage später bekräftigt, der Impfstoff von AstraZeneca sei sicher, und zwar für alle Altersgruppen. Mittlerweile hat die EMA diese Blutgerinnungsstörungen als sehr seltene Nebenwirkungen aufgenommen. Und in Deutschland bekommen den Impfstoff jetzt die über 60-Jährigen. Jüngere, die eine erste Impfung mit AstraZeneca bekommen haben, sollen bei der Zweitimpfung einen mRNA-Impfstoff erhalten. Zum Beispiel von BioNTech oder der US-Firma Moderna. Doch der Image-Schaden bleibt, befürchtet der Münchner Infektiologe Christoph Spinner.
Es wird jetzt öffentlich diskutiert, ob der Impfstoff noch sicher ist. Ob man deshalb allerdings die ganze Impfkampagne hätte vorübergehend anhalten müssen, das kann man zumindest diskutieren. Jede Impfung zählt und jeder Tag, den wir verlieren, weil nicht geimpft werden kann, infizieren sich vielleicht mehr Menschen an Covid-19, die wiederum ein Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung, Krankenhausaufnahme, vielleicht übrigens auch Blutgerinnungserkrankungen im Zusammenhang mit Covid-19 oder Tod erleiden. Und deshalb bin ich durchaus besorgt, dass dieser Schaden an der Reputation des Impfstoffes, der jetzt entstanden ist, auch in Zukunft nur schwer reparierbar ist.
Christoph Spinner ist an Impfstudien beteiligt mit einem anderen Vektorvirenimpfstoff von der Firma Johnson & Johnson. Er ist Pandemiebeauftragter des Klinikums rechts der Isar und behandelt seit Beginn der Pandemie Corona-Patienten. An der Uniklinik gibt es mittlerweile ein eigenes Corona-Impfzentrum für die Mitarbeitenden. Seit über 3 Monaten wird hier täglich geimpft, allerdings ausschließlich mit dem Impfstoff von BioNTech, einem mRNA-Impfstoff. Einem Vakzin also, das dem Körper die genetische Anleitung dafür liefert, sich gegen das Virus mit Antikörpern zu wehren. Geleitet wird das Zentrum von der Ärztin Hedwig Roggendorf, die sagt, sie hätte auch mit AstraZeneca geimpft.
Ganz klar, wenn wir den dann eben auch angeboten bekommen hätten. Wir haben hier nur Comirnaty, also BioNTech Pfizer, einfach dem Umstand geschuldet, dass das der erste Impfstoff war, der praktisch da war. Und dann ist es ja auch so, dass das Klinikum rechts der Isar eben auch Verteilzentrum ist und auch über die entsprechenden logistischen Voraussetzungen, also auch die Kühlmöglichkeiten verfügt.
Auch in diesem Impfzentrum ist es Ende März ziemlich ruhig. Eine Gelegenheit, mit den jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu plaudern. Alles freiwillige Helfer im Impfzentrum. Medizinstudenten, die neben dem Studium eines eint. Sie sind allesamt geimpft mit BioNTech. Sie hätten aber auch AstraZeneca genommen und die Impfung damit nicht ausgesetzt.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv ja. Also AstraZeneca hat eigentlich nicht wirklich viele Nachteile, sondern eigentlich nur Vorteile. Es triggert eine andere Art der Immunität auch noch, also mehr zelluläre Immunität. Könnte vielleicht von Vorteil sein.
Ich glaube, ich hätte einfach auch weiter geimpft.
Die jungen Mediziner kennen die Zahlen. AstraZeneca schützt zu 60-70% vor Infektionen und vor schweren Krankheitsverläufen sogar zu über 90%. Das ändert aber nichts daran, dass das Image der Impfung bei manchen gelitten hat. Verena Pfeiffer ist zum Beispiel froh, dass sie heute BioNTech und nicht AstraZeneca bekommt. Die junge Frau ist operationstechnische Assistentin im Klinikum und wird an diesem Tag zum 2. Mal geimpft. Auf die Frage, ob sie den anderen Impfstoff auch genommen hätte, reagiert sie eher zögerlich.
Eher nur mit BioNTech.
Die Diskussion um den Impfstoff von AstraZeneca führt dazu, dass Menschen verunsichert sind. Der mRNA-Impfstoff von BioNTech-Pfizer ist dagegen nahezu ungebrochen populär. Und das, obwohl es anfänglich viel Skepsis gegenüber der mRNA-Technologie gab. Einer, der nie am Erfolg von BioNTech zweifelte, ist Ulrich Granzer. Der Pharmazeut leitet eine Agentur, die Pharmaunternehmen bei der Zulassung neuer Präparate unterstützt. Das hat er auch für BioNTech gemacht. Ulrich Granzer war auch deshalb optimistisch, weil er die mRNA-Technologie schon kannte.
Das ist jetzt nicht eine völlig neue Technologie, sondern die ist bisher hauptsächlich eingesetzt worden, um neue Krebsarzneimittel zu erforschen. Da gibt es also mittlerweile einige sehr vielversprechende Ansätze, sodass also bevor der erste Proband mit diesem neuen mRNA-Impfstoff geimpft worden ist, schon einige 100 Patienten, die Krebs haben, geimpft worden bzw. behandelt worden sind und teilweise auch sehr gute Ergebnisse erzielt haben.
BioNTech hatte also zumindest einen kleinen Vorsprung. In der Corona-Pandemie hat sich gezeigt, Forschung ist zu Höchstleistung fähig. Die Krise hat dazu geführt, dass alle das Tempo erhöht haben, auch die Zulassungsbehörden.
Der wichtigste Punkt ist, dass extrem viel parallelisiert worden ist. Wenn man normalerweise ein Arzneimittel entwickelt, fängt man an mit ganz frühen ersten Versuchen. Man schaut sich an, wie das Molekül aussehen könnte. Man geht dann in weitere vorklinische Versuche. Danach fängt man dann langsam mit der Phase 1 der klinischen Entwicklung an. Dann kommt eine Phase 2a, in der man guckt, ob das Arzneimittel wirken könnte. Dann kommt eine Phase 2b, in der man guckt, wie die Dosis oder die Dosierung für dieses Arzneimittel aussehen könnte. Dann kommt die Phase 3, mit der man dann schlussendlich belegt, dass das Arzneimittel wirksam und sicher ist. Das sind üblicherweise in der Größenordnung von 1000 1.000 bis 2.000 Patienten bei der normalen Entwicklung. Danach wird das Dossier zusammengestellt und dann anschließend wird die Zulassung eingereicht. Und noch ein gutes Jahr später bekommt man dann üblicherweise eine Zulassung. Sie haben also dann, wenn Sie das zusammenfassen, üblicherweise einen Zeitablauf von 6 bis 10 Jahren, manchmal auch 12 Jahren, die ich jetzt gerade beschrieben habe.
Im Fall von BioNTech und anderen Corona-Impfstoffen konnten die verschiedenen Phasen der Zulassung in Absprache mit den Behörden parallel geschaltet werden. Das hat dazu geführt, dass die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffes so schnell war wie keine jemals zuvor. Es hat aber auch kritische Stimmen auf den Plan gerufen, die davor warnten, die Impfstoffe könnten zu schnell entwickelt worden sein. Die Sorge vor unerwarteten Nebenwirkungen ging um, Nebenwirkungen wie eben seltene Hirnvenenthrombosen. Dass so etwas passieren kann, davor ist kein Impfstoffentwickler gefeit. Das hat allerdings weniger mit der Schnelligkeit zu tun, als vielmehr mit der Zahl der Studienteilnehmer, erklärt Ulrich Granzer.
Dann kann es sein, dass ganz seltene Nebenwirkungen, die man vorher nicht sieht und die mit der Physiologie eines bestimmten Menschen zu tun haben, dass die dann auftreten. Und dann muss man abwägen, ist das, was da passiert, so schlimm, dass ich den Wirkstoff nicht mehr verwenden möchte? Oder ist das etwas, was ich den potenziellen Patienten sage, sodass der entscheiden kann, mag ich das Risiko eingehen? Ja, nein.
Mit dem Impfstoff von BioNTech sind in Deutschland, Stand 12. April, 8,4 Millionen Menschen geimpft worden. Mit Moderna 690.000. Mit AstraZeneca 3,5 Millionen. Die Meldungen schwerer Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen wie etwa allergischer Reaktionen liegt für BioNTech prozentual höher als bei AstraZeneca. Allerdings gab es bei BioNTech nur 2 gemeldete Fälle von Sinusvenenthrombosen. Nicht auffällig bei der Menge an Impfungen. Bei AstraZeneca gibt es inzwischen 42 gemeldete Verdachtsfälle mit den auffälligen Blutgerinnungsstörungen. Die Ärztin Marianne Röbel-Mathieu von der STIKO.
Das bleibt natürlich jetzt weiterhin zu analysieren und aufzuarbeiten. Und es ist nicht auszuschließen, dass wir da wieder neue Erkenntnisse gewinnen, die vielleicht wieder Auswirkungen haben könnten auf eine weitere Empfehlung. Was die STIKO da gemacht hat, sie hat eine altersabhängige Risiko-Nutzen-Abwägung vorgenommen. Und die ist eben auf der Basis dieser Zahlen, die wir gesehen haben, so ausgefallen, wie Sie es kennen.
Unterdessen geht das Impfen in Deutschland weiter. Oder vielmehr, es schleppt sich dahin. Der kurzzeitige Stopp von AstraZeneca brachte die Impfreihenfolge durcheinander. Aber auch die anderen Impfhersteller liefern noch nicht genug. Das soll sich in den nächsten Wochen ändern, verspricht Gesundheitsminister Jens Spahn. Bestellt sind allein 94 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs. Der war anfangs vor allem für die Impfzentren gedacht, weil er tiefgekühlt gelagert werden muss. Die gute Nachricht ist aber, der empfindliche Impfstoff ist robuster als gedacht, auch bei milden Temperaturen. 5 Tage bei Kühlschranktemperatur ist der Impfstoff haltbar. Und damit ist er auch eine Option für die Arztpraxen geworden. Die kommen hier in Bayern Anfang April ins Spiel. Viel zu spät, sagt Impfexpertin Hedwig Roggendorf.
Ich denke, man hätte das besser organisieren können. Man hätte auch von vornherein eigentlich die Hausärzte und auch die niedergelassenen Ärzte auch der verschiedensten Fachrichtungen, die ja auch schon vor Corona geimpft haben, einbinden müssen. Also ich denke, das hätte man von vornherein machen sollen. Und ich meine, das jetzt mit diesen 20 Impfdosen pro Woche, pro Praxis, also das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht der Allgemeinmediziner oder Niedergelassenen, die ja wirklich über eine hohe Expertise in Bezug auf Impfungen verfügen.
So, gut, also
Zeuge
des ersten Males. Man nehme Tupfer. Dann natürlich das Heiligtum, was ich dann erst noch schwenken muss. Dann brauchen wir hier so eine Aufzugskanüle. Wir haben uns alle mit Online-Tutorial-Videos geschult. Schwenken, ne? 10-mal.
Donnerstagmorgen, 8. April. In der Arztpraxis von Ulrike Siegmund im Münchner Osten. Hier werden heute die ersten Patienten gegen Corona geimpft. Allerdings braucht der BioNTech-Impfstoff einige Vorbereitungen.
Jetzt muss ich die 7 Stücke rausziehen und nicht nur 6. So, das heißt, man nimmt jetzt wieder eine Aufzugskanüle und eine Impfspritze. 0,3. Man hat schon gerade dieses Gefühl, pures Gold, was man hier aufzieht. Ne, da, wo der schwarze Stempel ist. So, dieses ist die erste.
Das Impfstoffkonzentrat muss mit Kochsalzlösung verdünnt werden. Aus jeder Ampulle können so 6 Impfdosen gewonnen werden. Das braucht Zeit und Übung. Ärztin Ulrike Siegmund überlegt, wie sie das in Zukunft am besten organisiert.
Es würde reichen, wenn wir die ersten Patienten so 7:45 dann einbestellen. Die müssen ja eh noch den Aufklärungsbogen lesen, aufgeklärt werden. Und die Zeit kann man dann nutzen für das Aufziehen. Und jetzt geht's los. Dann geht ihr ins zweite Zimmer. Und Nathalie und ich, wir gehen ins dritte. So, guten Morgen. Frau Zielinski, bitte folgen Sie uns. Sie sind ja unsere erste Corona-Impfpatientin.
Das ist ja schön.
Bitte nehmen Sie doch einfach schon mal Platz. Ja. Impfen an sich kennen Sie ja, das machen wir ja oft und regelmäßig. In dem Fall jetzt müssen wir nur vorher noch kurz ein paar Dinge besprechen.
Ja, natürlich.
Gudrun Zielinski ist 79 Jahre alt. Sie wirkt topfit, sehr rüstig und weiß offenbar schon gut Bescheid über die Impfung.
Ich habe schon so viel drüber gehört und durch meinen Mann, der schon geimpft war,
Genau, Sie sind im Moment fieberfrei, nicht akut irgendwie erkältet oder unpässlich.
Nein.
Sie haben bisher noch keine Covid-Impfung erhalten.
Nein.
Hatten Sie generell irgendwann früher mal auf eine Impfung eine allergische Reaktion entwickelt?
Bisher
immer alles gut vertragen.
Das mit dem Impfen selbst geht dann ganz schnell.
Sind Sie Links- oder Rechtshänderin?
Rechtshänderin.
Dann würden wir links in den Oberarm impfen. Dann, genau, Sie kennen das schon, schön weit hochkrempeln, dann würde ich erstmal die Desinfektion machen, genau. So, dann ganz locker lassen, wir desinfizieren erstmal. Gut, dann kommt der kleine Pieks, zack. Sie drücken bitte
ich
gut
drücke
drauf. Jawohl, das war auch schon alles.
Ja, hab mir dann mal was gemerkt.
Ja. So, dann hätten Sie es für heute quasi schon überstanden. Ich würde Sie nur bitten, Frau Zielinski, dass Sie draußen noch Platz nehmen.
Trotzdem.
Und zwar folgt jetzt noch so eine 15-minütige Nachbeobachtungszeit. Ne? Nehmen Sie einfach draußen
das
noch mal Platz.
Sie mir einfach hin.
Genau, nehmen Sie was zu lesen, wenn Sie möchten.
Während Gudrun Zielinski draußen wartet, macht Ulrike Siegmund die Dokumentation. Sie muss sich etwas intensiver mit allem beschäftigen, weil die Vorgänge neu sind. Und etwas anderes treibt sie noch um.
Aber was bitter ist, wir haben für nächste Woche 50 Dosen bestellt und bekommen gerade mal 12. Von vornherein war angekündigt, in den ersten 2 Wochen jetzt BioNTech. Allerdings schon mit der Ansage, die erste Woche, also diese Woche jetzt, erstmal weniger. Aber ab der zweiten Woche können 50 bestellt werden, was wir natürlich gemacht haben. Aber das Ergebnis sind jetzt halt nur leider 12.
Die Lieferschwierigkeiten hören nicht auf. Jetzt, wo auch noch der bereits zugelassene Impfstoff von Johnson & Johnson seinen Start in Europa verschiebt. Bis es also soweit ist, dass tatsächlich jeder eine Impfung bekommt, der eine möchte, das wird noch dauern. Insofern muss sich das Land noch etwas gedulden und den Pandemiemodus beibehalten. Denn eines ist sicher, ohne Impfstoffe wird der Kampf gegen die Pandemie scheitern, erklärt Infektiologe Christoph Spinner.
Wichtig an der Stelle wird vor allem sein, dass wir genügend Impfstoffe für die Menschen in Deutschland und Europa anbieten können. Das Wirkprinzip der Adenovirus-Impfstoffe ist ja trotz allem hocheffektiv. Es ist insgesamt auch nach wie vor als sicher zu bewerten. Ich glaube, vielleicht muss man sich auch damit beschäftigen, dass nicht ein Impfstoff für alle gleich gut geeignet ist, sondern manche Impfstoffe für jüngere Menschen, andere für ältere Menschen besser geeignet sind. Das ist eine Situation, die kennen wir von anderen Impfstoffen schon seit langem.
Sprachtherapeutin Birgit jedenfalls hat ihre zweite Impfung gut überstanden und ist erleichtert.
Ich habe sehr viel geschlafen und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich alles weggeschlafen habe. Ich bin wirklich froh, geimpft zu sein und bin jetzt wirklich eigentlich auch froh.
Bis zum 8. April haben in Deutschland gut 12 Millionen Menschen eine erste Impfung gegen Corona bekommen. Knapp 15% haben damit einen ersten Schutz. Eine von ihnen ist auch Gudrun Zielinski. Sie ist nach der Impfung erleichtert und optimistisch.
Es gibt mir insofern die Freiheit, dass ich mir denke, ich kann jetzt, wenn ich mal möchte, irgendwo hingehen und auch mal einkaufen vielleicht wieder, was ich auch lange nicht gemacht habe, außer Lebensmittel natürlich. Weil sonst fortfahren, das würde mir natürlich wieder sehr gut gefallen. Oder essen gehen können wieder mal, wenn das möglich ist. Das fehlt einem dann doch, das Soziale, muss ich schon sagen.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Corona-Impfung in Deutschland. Langsam, umständlich, bürokratisch. Eine Sendung von Jan Turczynski. Mitarbeit Lilian Landesvater. Redaktion An Kleinknecht.